Am Mikro heute für euch sind Alea, Rachel und Florence Schöle-Chacard. Und mit ihr sprechen wir über die am 20.07. stattfindende Benefizveranstaltung Indischer Bahnhof in Waldenburg im Gleis 1 und über das Haus- und Schulprojekt namens Pushkar. Dort wird Geld gesammelt für unter anderem Frauen, Witwen und Kinder indischer Musiknomaden. Und was das genau beinhaltet, was die Motivation dahinter war und welche Pläne es so für die Zukunft gibt, erfahrt ihr hier in der kommenden Stunde. Also bleibt doch gerne dran.
Das Haus- und Schulprojekt Pushkar hängt ja ganz, ganz fest mit dem Thema Musiknomaden zusammen. Aber nur, um die Leute da draußen mal ein bisschen aufzuklären. Was ist das Projekt, um was geht's da?
Ja, also als ich das erste Mal in Rajasthan war, haben wir diese Musiknomaden in Pushkar am Heiligen See von Pushkar erlebt. Zum Sonnenuntergang spielten die da immer diese Art von Musik und die Frauen sangen auch dazu. Und wir waren dort mehrere Tage und jeden Sonnenuntergang sind wir dorthin und irgendwann an einem dieser Tage haben uns diese Nomaden eingeladen in ihr Zeltdorf. Also ich komme schon seit Jahrzehnten nach Indien, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Also Zelt, das waren 4 Bambusstangen und 2 blaue Säcke darüber. Und so lebten die. Und die Kinder, wie die Orgelpfeifen, je kleiner die wurden, desto weniger hatten die an. Also man braucht ja keine Pampers für kleine Kinder, der Sand schluckt alles. Und da haben wir auch erfahren, dass niemand von diesen Kindern in der Schule ist und diese Nomaden können circa 6 Generationen zurück verfolgen ihr Leben und da war nie jemand in der Schule, also speziell von diesem Clan in Pushkar. Und so habe ich so innerlich gespürt, ich gehe da wieder hin und sorge dafür, dass vielleicht das ein oder andere Kind zur Schule kann.
Also es war quasi mehr oder weniger eine Zufallsbegegnung, die dann dazu geführt hat, dass es jetzt dieses Projekt gibt.
Ja, genau.
Und damit wir eine zeitliche Orientierung haben, wann war das ungefähr?
Also 2005 war das, also das war ein runder Geburtstag von mir, da bekam ich diese Reise geschenkt von meinem Mann.
Also das ist jetzt über 20 Jahre her und das Projekt läuft dann jetzt auch schon fast 20 Jahre.
Ja, also richtig gestartet haben wir eigentlich erst 2009, aber 2007 und 2008 habe ich diese Nomaden auch besucht und dann irgendwie recherchiert, was kann man machen, wie können wir helfen. Also zuerst haben wir mit Zeltplanen, also Militärzeltplanen geholfen, damit die mehr oder weniger besser geschützt sind und Kleidung oder Lebensmittel, Medikamente. Aber das war so mehr so von mir, Frau, zu einer Nomadin mit namens Raju. Das war praktisch unsere erste Teilnehmerin des Projekts.
Mittlerweile ist es ja auch deutlich größer geworden. Es heißt Haus- und Schulprojekt. Warum genau der Name?
Also wir haben dann statt Zeltplan angefangen, so Einraumhäuser für diese Menschen zu bauen oder zu kaufen, je nachdem. Durch die Erderwärmung und die Globalisierung können diese Menschen nicht mehr so leben, wie es ihre Tradition ihnen vorgibt. Und sie müssen sesshaft werden. Und mit Zelten, ohne Wasser, ohne alles, kann man einfach heutzutage nicht mehr dort leben. Und so haben wir einfach angefangen. Also das erste Haus haben wir 2009 gekauft, gerade für die Raju und ihre Familie.
Habt ihr denn eigentlich auch ein Team vor Ort, was sich darum kümmert oder macht ihr das alles selbst?
Also zuerst habe ich alles von hier aus gemacht und bin dann jedes Jahr Januar oder Februar dorthin gekommen und seit 2010 haben wir der Manager unseres Hotels, ein Landadliger, Der hat uns dann geholfen. Sein Name ist Gopal Singh. Er kommt übrigens im August nach Schwäbisch Hall. Und da haben wir dann auch durch ihn so richtig, ich sag mal, sortieren können. Wen können wir aufnehmen und bei wem hat das dann auch einen Sinn? Also nicht mit der Gießkanne jetzt Geld da gießen und hinterher kommt nichts dabei raus. Also so haben wir allen Menschen gesucht, denen diese Hilfe auch etwas nützt.
Und wie genau funktioniert das dann? Habt ihr da irgendwie eine Kartei von Menschen, die Hilfe brauchen? Und dann guckt man, wer braucht am meisten Hilfe oder wie wählt man sowas aus?
Nein, also es war so, dass die Raju ihre Tochter Momita dann in die Schule geschickt hat. Und es war auch die Bedingung, dass sie ein Haus bekommt. Alle Häuser, die wir verschenken oder bauen, müssen die Leute dann ihre Töchter zur Schule schicken. Und diese Raju, die praktisch ihre erste Tochter in die Schule geschickt hat, hat auch ihre Nichten, Neffen und so weiter in eine Schule geschickt, in Pushkar, die Ohmschule. Und die Direktorin dort, die hat uns dann auch immer wieder aufmerksam gemacht, hier könnten Sie helfen. So sind wir auch 2014 zu der ersten Witwe Parvati Devi Singh gekommen, die also drei Kinder hatte und ein halbfertiges Haus. Und das haben wir dann zu Ende gebaut und ihre Kinder, alle drei Kinder, zwei Mädchen, ein Junge, in die Schule geschickt. Der Junge ist mittlerweile 18 und beginnt jetzt eine Ausbildung als Mechatroniker. Und das Mädchen, die interessiert sich sehr, Ragini heißt das Mädchen, die interessiert sich sehr für Textilarbeiten und die hat während den Ferien dann angefangen, bei ihrer Tante, die eine Nähmaschine hat, zu nähen, Kleider zu entwerfen, also im indischen Stil. Und so können wir also je nach Talent eines Kindes oder eines Jugendlichen ihm oder ihr weiterhelfen. Aber in der Hauptsache Mädchen, weil die einfach benachteiligt sind in Rajasthan.
Ich wollte gerade noch darauf zu sprechen kommen. Du hast gesagt, 2014 habt ihr angefangen, eben auch Witwen zu helfen.
Ja.
Ich gehe davon aus, ihr hattet davor auch schon alle Hände voll zu tun. Warum die Entscheidung, das quasi noch zu erweitern und auch den Menschen eure Hilfe anzubieten?
Also Witwen in Indien, hauptsächlich in Nordindien, sind sehr benachteiligt. Wenn sie jetzt nicht verheiratete Söhne oder erwachsene Söhne haben und aus einer gehobenen Schicht kommen, sondern aus niedrigen Kasten oder verarmten Familien, dann ist es oft so, dass sie nach dem Tod ihres Mannes auf der Straße landen. Viele von diesen Frauen, denen bleibt auch nichts anderes übrig, als in die Prostitution zu gehen. Und diese Witwe, die praktisch ihre Kinder in dieser Schule, in dieser Ohmschule hatte, die haben wir dann aufgenommen und dann gesehen, wie ihr Leben sich durch ein bisschen Hilfe ändert. Und mittlerweile sind ihre Kinder praktisch jetzt auf eigenen Füßen, bis auf die jüngste Tochter, die geht jetzt noch in die Schule.
Du hast gesagt, Menschen kriegen Unterstützung, die quasi dann eben versprechen, ihre Kinder auch zur Schule zu schicken.
Ja.
Wie könnt ihr sicherstellen, dass es auch nachhaltig funktioniert? Nicht, dass ihr da dann quasi ein Haus, dieses Einraumhaus hinstellt, die Person schickt ihre Kinder ein halbes Jahr zur Schule und dann nicht mehr. Bleibt ihr im Kontakt mit den Leuten?
Ja, selbstverständlich. Ich kenne jedes dieser Kinder. Und Gopal Singh, unser Leiter dort vor Ort, der kümmert sich sehr darum, also auch um offizielle Sachen wie Staatsbürgerschaft beantragen, Schulgelder irgendwo herzubekommen. Zum Beispiel während Corona hat er die Lebensmittel organisiert, obwohl das sehr schwer war hier. Und er kommt aus dem Clan des Maharajas von Jodhpur, dem seine Organisation hat er angepumpt, damit jede Woche eine andere Witwe, die wir unterstützen, dann vom Maharaja Geld oder Lebensmittel bekam. Also was sehr wichtig ist, ein Netzwerk. Und da habe ich also Hilfe, zum Beispiel eine Sozialarbeiterin, die während Corona die ganzen Kontakte aufrechterhalten hat und die Leute besucht hat, Masken verteilt hat und was man halt so alles brauchte während Corona. Und seit 2022 haben wir auch einen Harijan, das ist ein Unberührbarer. Er ist der Sprecher der Unberührbaren in Pushkar. Ein sehr, sehr toller junger Mann, der also sofort merkt, wo was fehlt, wem man helfen könnte.
Und wem man helfen könnte, sind wahrscheinlich viele. Habt ihr eine ungefähre Zahl von den Familien, von den Frauen, denen ihr quasi eure Hilfe schon angeboten habt?
Also wir haben jetzt seit 2009 ungefähr 40 Mädchen und Jungs in die Schule geschickt. Und mittlerweile haben wir jetzt, im Moment haben wir 14 Kinder.
Das ist ja schon nicht nichts, das auf jeden Fall. Ihr macht das seit fast 20 Jahren,
ja.
Da ist viel passiert. Gibt es für dich so einen Meilenstein, wo du sagst, der war ganz besonders für mich? Vielleicht das erste Haus, das erste Kind in der Schule, das Ganze vor Ort zu sehen. Hast du da irgendwas?
Ja, also das erste Haus, das war also wirklich ein Drama. Der Hausbesitzer, der das verkauft hat an die Raju, der wusste natürlich nicht, woher das Geld kommt. Und als er mich dann sah, als ich mitkam, dann wollte er auf einmal die doppelte Summe. Und dann haben wir Theater gespielt, wir Frauen, wir zwei deutschen Frauen, wo dort waren und die Raju. Und dann habe ich gesagt, komm Raju, jetzt gehen wir ins nächste Dorf, da ist doch auch noch ein Haus, das kaufen wir dann. Wir kaufen doch nicht das teure Haus. Und dann ist er uns hinterhergerannt. Halt, halt. Okay. You will get the house for 45.000 Rupee.
Das klingt schön. Ich finde es toll, dass da so viel passiert. Und ich glaube, die Menschen dort auch. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Wir sitzen hier in Deutschland, sich vorzustellen, wie es in einem anderen Land überhaupt vor sich geht. Du warst schon oft da, du kannst es wahrscheinlich besser beurteilen. Was für eine Rolle spielt das Haus- und Schulprojekt für die gesellschaftliche Entwicklung da auch?
Also wir sind, oder ich persönlich bin sehr bekannt in Pushkar und jeder, wo mich sieht, hallo, ob das Händler sind oder Leute und begrüßen mich. Als ob ich jetzt zu denen gehöre, als ob ich ein Familienmitglied wäre. Das macht es natürlich auch viel einfacher. Ich konzentriere mich, oder wir vier Frauen, die das machen, wir konzentrieren uns bewusst nur auf diesen Ort Pushkar, weil sonst verzettelt man sich. Ich muss den Überblick haben, wem helfe ich, und ich kenne alle Leute, denen wir helfen.
Aber glaubst du, die Tatsache, dass Mädchen jetzt zur Schule gehen können durch eure Hilfe, verändert auch da so ein bisschen den Blick auf diese Ungerechtheit, die ansonsten besteht?
Also das wär jetzt zu groß, dieses Wort, was du jetzt genannt hast. Ich versuche einfach im Kleinen zu helfen. Das beste Beispiel dafür ist Momita, unsere erste Schülerin. Sie hat jetzt zwei Kinder, die sie auch in die Schule schickt. Und sie hatte dann nach ihrer Verheiratung in ihrem Zeltdorf, hat sie die Frauen aufgefordert, also wenn ihr lesen und schreiben wollt, dann kommt ihr morgens, wenn ihr eure Kinder versorgt habt, euer Mann zur Arbeit ist, dann kommt ihr zu mir und ich bringe euch Lesen und Schreiben bei. Zuerst waren es 10, 12 Frauen und die wurden dann immer weniger. Und das hat sie sehr frustriert. Warum? Weil die Männer dieser Frauen gesagt haben, oh, zu was braucht ihr Lesen und Schreiben, ihr habt doch uns. Und dann am Schluss hatte sie nur noch zwei Frauen, aber zumindest können die mittlerweile alle ihren Namen schreiben und auf den Bussen dann auch lesen, wo es hingeht, was sie vorher nicht wussten.
Was hat dich denn an der Region um Pushka besonders berührt oder auch motiviert, genau dahin zu gehen?
Es war eigentlich Zufall. Also ich bekam von meinem Mann eine Reise geschenkt nach Rajasthan, was mich als Kind schon fasziniert hat. Ihr Jüngeren kennt es sicher nicht, aber wir hatten in den 50er, 60er Jahren gab es einen Film, Der Tiger von Eshnapur. Und da war ich so Jugendliche und mich hat es so fasziniert, diese Tempel und Schlösser und die schönen Frauen. Und da hat mich mein Mann dann dorthin entführt, nach Rajasthan. Und es gibt dort sehr viel zu sehen und irgendwann ist man so kaputt von lauter Eindrücken. Und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt mal in einen Ort, wo ein bisschen Ruhe ist, wo man sich einfach erholen kann, entspannen kann. Und dann habe ich so im Reiseführer nachgeschlagen und da stand Pushka, Pilger- und Hippie-Ort. Und da sind wir dann hin und sind im Tal der Rosen gelandet. Also Pushka ist so eine Halboase. Auf der einen Seite beginnt die Wüste Thar und auf der anderen Seite blühen Rosen. Kilometerweite Rosenfelder. Und in so einem Hotel mitten in den Rosenfeldern sind wir dann gelandet.
Das hört sich sehr schön an. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Region sehr viele hilfsbedürftige Personen gibt. Warum wurde dann die Wahl konkret jetzt auf Frauen, Witwen oder auch Kinder gelegt? Gab es da irgendwie besonderes Bedürfnis?
Also in Pushka dann selber, ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, haben wir diese Musiknomaden kennengelernt. Und einfach mich hat dieses Schicksal berührt, dieser Frauen und dieser Mädchen, die, also die Jungs auch, diese Musiknomaden, die keine Schule besuchen und praktisch nur von der Hand in den Mund leben. Und eines dieser Mädchen, Momita, die hat mich so am Rockzipfel gepackt und gesagt, hast du ein Buch dabei? Kann ich das anschauen? Und da war so für mich dann auch, also das Mädchen muss in die Schule.
Voll, auf jeden Fall. Du hast ja schon erzählt, es werden Häuser bezahlt, aber auch gebaut und Mädchen im Zuge dessen eingeschult. Was ist es denn für ein Gefühl, wenn dann ein Haus fertig steht, die Familien oder die Frauen einziehen können und dann Mädchen eingeschult werden können?
Es ist natürlich ein tolles Gefühl, aber man hat also im Hintergrund immer, oh, hoffentlich klappt es, hoffentlich passiert nicht irgendwas, dass Verwandte oder neidische Nachbarn das Haus zerstören oder bleiben diese Kinder in der Schule oder kommt nicht irgendein Opa oder ein Onkel und sagt, oh, das Mädchen braucht nicht in die Schule, die soll jetzt auf der Straße Fußkettchen verkaufen und so weiter. Das läuft natürlich immer im Hintergrund ab, aber mittlerweile ist das Projekt so gefestigt und wir haben unsere Mitarbeiter dort, die sehr zuverlässig sind und die das alles kontrollieren und auch ich besuche dann auch immer die Schulen und die spreche dann auch immer mit den Direktorinnen oder Direktoren und ich bekomme dann auch immer die per WhatsApp die Zeugnisse geschickt und das ist natürlich toll, wenn man sieht, wie Menschen aus einer bildungsfernen Gesellschaft dann verglichen mit unseren Noten Zweier und manchmal sogar Einser haben, das ist natürlich ein tolles Gefühl.
Ich kann mir vorstellen, das kostet relativ viel Kraft bzw. ist viel Aufwand. Du erwähntest vorhin, du bist schon seit 20 Jahren mit dabei. Woher nimmst du denn die Motivation und die Kraft, dieses Engagement so weiterhin gehend zu führen?
Also man kann halt nicht einfach aufhören. Also man sieht, dieses Kind ist jetzt fertig, jetzt heiratet das Mädchen oder dann bekommt dieses Mädchen Kinder. Ja, zu mir sagen alle Mataji, das heißt verehrte Mutter. Kannst du nicht mein Kind auch in die Schule schicken? Und dann geht es einfach so weiter. Das ist ja wie eine große Familie, sage ich mal so.
Gibt es auch da manchmal Momente, in denen Sachen nicht so gut laufen und es so irgendwie Rückschläge gibt? Und wenn ja, wie gehst du dann damit um?
Ja, also im Nachhinein ist es dann oft auch lustig. Wir haben zum Beispiel einen Musiknomaden, der hat das zweite Haus bekommen. Und da war natürlich auch die Vorgabe, die Mädchen, oder ich sagte, die Namen seines ältesten Mädchens, Debna, die muss jetzt in die Schule. Und für mich war das klar, dass alle anderen Kinder aus seiner Familie dann auch in die Schule müssen. Und als ich dann im nächsten Jahr wieder kam, dann sage ich, ja, jetzt ist nur die Debna in der Schule. Ja, du hast gesagt, die muss in die Schule. Von den anderen hast du nichts gesagt. Ne? Habe ich gefragt, ja, und wie findest du das, dass die Debna in der Schule ist? Ja, das kostet ja nur Geld, die Bücher und das, die Stifte und so. Dann sage ich, ja, aber wir bezahlen das doch. Aber mit dem Geld könnte ich was ganz anderes machen. Und dann habe ich so das aus ihm rausgekitzelt. Ja, siehst du da keine Vorteile da drin? Da druckste er so rum und sagte, ja, jetzt steigen wir nicht mehr in den falschen Bus ein.
Wow, okay. Krass. Es sind auch, wie gesagt, unglaublich viele Erfahrungen und Eindrücke, die man dadurch sammelt. Hat sich jetzt abschließend vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen dein Blick auf dein eigenes Leben durch das Projekt geändert?
Ja, also es ist so, wie wenn man jetzt ein zweites, also ich habe einen Sohn, wie wenn ich jetzt noch einmal ein Kind hätte. Das ist so, also... Es ist eine sehr enge Beziehung mit diesen Menschen und sie rufen auch immer, zum Beispiel unsere erste Schülerin ruft mich jeden Montag oder jeden Sonntagnachmittag an und sagt, wie es geht und wie es ihr geht. Sie war sehr krank und hat dann auch nach meinen Ratschlägen sich ernährt und so weiter und so fort. Und das ist dann schon, wie wenn ich da jetzt noch ein Kind hätte.
Jetzt, besser gesagt, am 20.07. bringst du das Projekt auch wieder ein bisschen in Deutschland unters Volk. Es gibt nämlich die Benefizveranstaltung Indischer Bahnhof in der Kulturkneipe Gleis 1 in Waldenburg. Wir haben hier im Störfunk schon ganz viele Flyer ausliegen. Ich hoffe, es haben schon Leute welche gefunden. Aber falls nicht, auf was können sich die Leute einstellen? Was wird passieren?
Also das Benefiz... Konzert und den Benefiztag, das machen wir jetzt seit 2016 im Gleis 1. Vorher hatten wir das auch schon 2013, 14 und 15 im Haller Bahnhof. Und im Gleis 1 funktioniert das so, dass von 12 bis 17 Uhr gibt es indisches Essen, das ich koche. Drei verschiedene Menüs, eins mit Lammfleisch, eins vegetarisch und eins vegan. Und Kaffee und Kuchen und Chai und Lassi. Und während des ganzen Tages... Während dieser Veranstaltung spielt das Ensemble Orient Express zweimal 45 Minuten indische Stücke und auch internationale Stücke. Und wir haben das auch eine Gastmusikerin dieses Mal dabei, eine junge Inderin aus Heilbronn, die klassische europäische Klarinette gelernt hat und die wird gemeinsam mit dem Ensemble Orient Express bestehend aus Ralf Snorawa, Björn Münz und Runjo Sharka wird diese junge Künstlerin mit Namen Falguni Chaudhry, die wird mit den Musikern zusammen diese beiden kurzen Konzerte gestalten.
Also es ist viel geboten, musikalisch, kulinarisch und auch der Austausch ist bestimmt da. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Ganze quasi als Benefizveranstaltung umzusetzen?
Ja, also ich bin halt das ganze Jahr daran interessiert, irgendwie Geld zusammenzubringen, damit ich das Projekt weiter leiten kann oder finanzieren kann. Und da hat mir das Gleis 1 mit Hans Gräf die Möglichkeit gegeben, dieses Benefits einmal im Jahr im Gleis 1 zu veranstalten. Und da kommen auch immer wieder Leute. Und manche, die kommen jedes Mal und dann kommen wieder neue dazu. Und da das im Freien stattfindet, also am Gleis 1 selber, kommen oft dann auch Leute, die einfach auf den Zug warten und dann ihre Wartezeit bei uns verbringen und sich die Musik anhören oder auch indisch essen. Und das ist immer sehr interessant.
Welches Ziel verfolgt ihr dann eigentlich mit dieser Veranstaltung? Geht es eher um Spenden, um Aufmerksamkeit, um Raum der Begegnung schafft? Was ist so euer Grundgedanke dahinter?
Alles zusammen. Alles zusammen gibt ein Ganzes.
Ja, das ist schön. Du hast gesagt, es kommen auch einfach spontan Leute vorbei. Erwartet ihr eine bestimmte Anzahl? Könnt ihr einschätzen, wie viel es wird? Also ihr habt es ja schon mal gemacht. War es gut besucht oder wünscht ihr euch noch mehr?
Es ist immer vom Wetter abhängig, wenn man es draußen macht. Wird es zu heiß, kommen weniger. Wird es zu kalt, kommen auch weniger. Also ich kann es nicht sagen. Ich koche halt meistens so ungefähr 60 bis 90 Portionen Essen. Und der ein oder andere Mitarbeiter freut sich dann, wenn auch was übrig bleibt.
Ihr habt auch einige musikalische Acts, das ist schon gesagt, Orient Express ist da, ihr habt aber auch eine Künstlerin noch dabei, die was macht. Welche Rolle spielt die Musik an dem Tag? Warum ist sie so wichtig, dass man die da mit reinbringt?
Ja, also wenn man Indien vorstellt, ist Musik unerlässlich und das ist einfach ein Anziehungspunkt. Also wenn ich jetzt mich da hinstellen würde und Essen verkaufe und sagt, spendet, dann würden vielleicht die Hälfte der Leute kommen. Also das alles zusammen hat seine Wirkung.
Das klingt doch schön. Es wird ein Zusammenspiel aus vielen, vielen bunten Sachen, und die einfach auch Indien repräsentieren und zeigen, wo ihr Hilfe leistet. Ich muss sagen, mit einem Blick auf die Uhr, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wenn du abschließend noch zu diesem Teil was sagen könntest, warum sollen die Menschen kommen? Warum wäre das wichtig, dass sie sich das einfach mal anschauen und euch quasi einen Besuch da abstatten?
Ja, damit sie vielleicht auch verstehen, weshalb wir das machen. Und zum Abschluss der Veranstaltung gibt es dann noch den neuesten Projektfilm, der wird dann im Innenraum stattfinden. Und den hat Björn Münz zusammengestellt mit Aufnahmen, die ich im Januar und Februar in Puskar gefilmt habe.
Du hast gerade das Projekt schon erwähnt, ein perfekter Punkt. Wie sehen denn die nächsten Schritte in Richtung Projekt aus, so zukunftsorientiert? Ist da was geplant?
Also wirklich direkt geht es jetzt darum, am 5. Juni ist eine der Witwen verstorben, die sich um ihre Enkel gekümmert hat. Deren Vater und Mutter waren auch schon bei einem Unglück verstorben. Und jetzt stehen wir da mit zwei Jugendlichen und wissen nicht, wohin mit diesen Kindern. Im Moment sind sie untergebracht beim Sprecher der Hariten, der Unberührbaren. Und nun geht es darum, wie können wir diese Kinder, wo bringen wir, welche Familie ist geeignet, diese Kinder aufzunehmen. Das ist im Moment das Wichtigste für uns. Und dazu brauchen wir auch diese Spenden, die wir hoffentlich am 20. Juli im Gleis 1 bekommen werden.
Ich wollte es gerade schon sagen, im Thema Spenden, was benötigt ihr da am meisten? Nehmt ihr nur Geldspenden an oder zum Beispiel auch Sachspenden?
Nee, nur Geldspenden, okay. Weil das alles, was wir brauchen, bekommen wir in Indien.
Es ist natürlich auch ein ganz schöner Aufwand, den ihr da betreibt hinsichtlich des Projekts. Wo liegen denn da jetzt auch so die Herausforderungen, vielleicht jetzt mal, um das einzugrenzen, mit Blick auf die nächsten 5 Jahre?
Oh, das ist eine weite Spanne, das weiß ich jetzt nicht. Im Moment geht es immer darum, das, was gerade ansteht, das zu bewerkstelligen. Ich kann mich ja nur per WhatsApp verständigen. Und ich habe einmal im Monat so eine Art Videokonferenz mit den Teilnehmern. Und die sagen mir dann auch, was sie für Bedürfnisse haben. Und dann bespreche ich das mit der Sozialarbeiterin, dem Leiter der Harijan und mit unserem Projektleiter Gopal Singh.